Hallo Melita.
Hallo Carola.
Wir haben heute eine besonders interessante Folge von Let's Talk About Tax für euch aufgenommen mit der Feelgood-Management-Expertin Melita Diene. Melita, ist Feelgood-Management sowas wie Yoga-Pause mit Obstkorb, damit es allen gut geht, oder was muss ich mir darunter vorstellen?
Nein, überhaupt nicht. Es ist eher ein Instrument für strategische Unternehmensführung.
Super wichtiges Thema, vor allen Dingen für Steuerberater in diesen Zeiten des Wandels, Umbruchs und ich sag mal das böse Wort Fachkräftemangel. Es gibt auf jeden Fall viel zu lernen in dieser Folge und ich sag mal bis gleich.
Bis gleich.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Tax, dem Kanzlei-Podcast von Lexware. Wir müssen heute ohne Olaf Klüber auskommen, der ganz herzlich grüßen lässt, vor allen Dingen unseren Gast Melita, denn er hatte leider einen dringenden anderen Termin. Ich sage erstmal Hallo Melita.
Hallo Carola, schön dich zu sehen.
Wir kennen dich schon ein bisschen vom Vorbeiwinken auf der einen oder anderen Taxarena, wo wir dich schon getroffen und kennengelernt haben und auf deine Themen aufmerksam wurden. Heute werden wir mal tiefer einsteigen in ein paar spannende Sachen, aber erst möchten wir dich ein bisschen vorstellen. Also was ich recherchiert habe ist, du bist Unternehmerin, du bist Speakerin, du hast einen eigenen Podcast, der heißt Tax Talk, weil Werte zählen. Da ist ja natürlich der Untertitel auch sehr relevant für deine Sachen, die du machst. Und du bist geschäftsführende Gesellschafterin der GBC, heißt das? GBC GmbH? Wofür steht diese Abkürzung?
Gesellschaft für Beratung und Mentoring.
Ah, okay. GBC, okay. Und wichtig, du begleitest Steuerkanzleien in der strategischen Personal- und die Organisationsentwicklung. Kann man das so sagen? Habe ich irgendwas vergessen?
Du hast es alles erwähnt. Das passt.
Aber wir wollen dir natürlich die Möglichkeit geben, noch ein paar Facetten von dir zu zeigen, die bei so einer trockenen Business-Vorstellung vielleicht zu kurz kommen. Du bist ja schon vorgewarnt worden. Jetzt kommt unser Spiel mit den drei Fußnoten.
Drei Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt drei Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Also man nennt mich den Wundenlikör, weil ich stecke gerne den Finger in die Wunde, wo andere gerne wegsehen und gar nicht drüber reden wollen. Und man sagt mir nach, dass ich ein Energiebündel bin. Immer auf der Suche nach Abenteuern. Mir wird sehr schnell langweilig. Und ich bin bereit, aus jeder Begegnung irgendwie ein unvergessliches Erlebnis zu machen. Egal in welchem Format. Und auch wenn ich beruflich sehr viel mit den Softskill-Themen zu tun habe und für Harmonie beitrage, bin ich jemand, der gerne Klartext redet, also der absolute Klartext-Jongleur, der im Restaurant das Essen auch mal zurückgehen lässt, wenn es wirklich nicht schmeckt.
Ja, unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen bei YouTube kann man uns sehen, kennen dich jetzt natürlich ungefähr eine Minute. Und die wissen nicht, dass du ein richtiges Powerpaket bist, ne? Wenn du brennst für deine Themen. Ich habe dich ja auf der Taxarena kennengelernt und du bist mir entgegengesprudelt und hast mir erklärt, was du machst. Also du hast auch sehr viel Charisma und sehr viel Ausstrahlung. Das muss man dazu sagen. Das wird ja auch gleich sicherlich noch sichtbar, wenn wir tiefer in die Themen einsteigen. Jetzt frage ich mich natürlich immer, was ist denn dein Bezug zu Steuerkanzleien? Wie bist du in der Branche gelandet? Also wieso Steuerkanzleien? Und was machst du in Bezug auf Steuerkanzleien?
Ja, also wie bin ich in diese Branche gelandet? Angefangen hat das Ganze mit einem sehr guten Freund, der Steuerberater ist, der mit mir abends öfter mal beim Glas Wein mir davon berichtet hat, wie schwierig die Transformation oder auch Veränderungsmanagement in Kanzleien ist, wie schwer es ihm fällt, Mitarbeiter zu entwickeln, Mitarbeiter zu bewegen, sich zu verändern oder Dinge anders zu machen. Und da habe ich ihm immer so, wie das so ist, von Freund zu Freund Hinweise und Tipps gegeben, bis wir eines Tages gesagt haben, hey, vielleicht sollte ich dich doch professionell unterstützen, weil du kommst einfach nicht weiter. Und seine Ausrede war, ja, ich bin ja auch nur in Anführungsstrichen Steuerberater, ich habe das nicht gelernt. Und so hatte ich erstmalig mit dieser Branche zu tun. Der zweite größere Kontakt neben diesem Coaching war, dass ich die Verbände, Steuerberaterverbände kennengelernt habe und somit dann nochmal die Zielgruppe deutlich näher kennengelernt habe. Damals über die Unternehmensberatung, wo ich angestellt war, haben wir verschiedene Workshops gemacht und Fortbildungen. Und da habe ich schon in der ersten Gruppe sehr viel Spaß gehabt im Norden und habe einfach gemerkt, Mensch, du bringst was mit, was der Branche fehlt und da kannst du gut unterstützen. Und das war für mich dann auch ein schönes Feld, was ich vertieft habe in meiner Selbstständigkeit. Ich bin also, habe mich in das Unternehmen eingekauft in der GBC, Gesellschaft für Beratung und Mentoring. Wir hatten früher einen Hauptsitz in Hessen und heute einen Hauptsitz in Meerbusch. Ich habe also auch die Nachfolge als Junior selbst durchlebt und daher ist die strategische Ausrichtung auch in der Nachfolgeplanung nicht nur aus der Theorie, sondern auch aus meiner Praxis, gerade wenn Senior und Junior zusammentreffen. Und so haben wir oder ich mit meinem Team die Zielgruppe aufgebaut in diesem Unternehmen. Denn die GBC war früher tatsächlich branchenübergreifend in dem Bereich unterwegs. Und ich habe diese Zielgruppe der Steuerberatung hier vor ungefähr 6, fast 7 Jahren aufgebaut.
Also du hast dann gesagt, wir straffen das jetzt mal und wir konzentrieren uns auf die Steuerbranche.
Ganz genau.
Die Steuerbranche hat ja einen ähnlichen Umbruch, ne, in einem weit größeren Rahmen durchlaufen und viele, viele, viele Steuerberater müssen jetzt denken wie Unternehmer, also wie Unternehmer, die Führungsqualitäten entwickeln müssen, die sich Methoden überlegen müssen, um ihr Team zu halten. Ganz viele Sachen, die früher viel einfacher gewesen sind für eine gut eingesessene Kanzlei, sind auf einmal unternehmerische Herausforderungen. Da passt das natürlich hier super, ne? Also wenn du da von außen einsteigst, aber bereit bist, dich darauf einzulassen. Und das können wir ja mal sagen, wir sind ja beides eigentlich Außenseiter, die reingucken. Es ist ja auch eine super spannende Branche, oder?
Absolut. Und ich finde auch eine sehr wichtige Branche. Wenn ich mich als Unternehmerin in den Fokus stelle, dann habe ich natürlich auch Ansprüche und Erwartungshaltungen an meinen Sparring-Partner, der mit mir die steuerliche Gestaltung, aber eben auch in der Finanzbuchhaltung, in allen steuerlichen Thematiken unterstützt. Und ich finde das in der heutigen Transformation unheimlich wichtig, wo sich Unternehmen neu aufstellen.
Ja, wir sprechen ja heute über ein Spezialgebiet deines Spezialgebiets, nämlich über Feelgood-Management. Das klingt jetzt erstmal so nach irgendwas, was man nebenbei in der Pause machen könnte, ne? Also nach einem Obstkorb, diesem überstrapazierten Klischee und dass man ab und zu die Mitarbeiter sogar fragt, was sie wollen, ne? Was man ja eigentlich heutzutage auch gelernt haben sollte, dass das immer eine schlaue Idee ist. Jetzt fass uns das doch mal etwas straffer zusammen. Was ist denn Feelgood-Management? Was machst du denn in der Sache?
Okay, ich fange noch mal einen Schritt vorher an. Der Schritt vorher ist, wo will ich mit meiner Kanzlei in die Zukunft hin? Und dass diese strategische Ausrichtung spielt eine sehr große Rolle in dem Bereich des Feel-Good-Managements, weil das ist keine Einbahnstraße. Das Feel-Good-Management ist ein Kulturwandel, auch in der Arbeitskultur. Bis dato haben wir vielleicht in einer Vetternwirtschaft gearbeitet. Ich sag mal so provokant. Da haben sich Mitarbeiter nicht so viele Gedanken gemacht. Der Steuerberater hat halt sein Ding gemacht, hat vielleicht die Gestaltung seiner Zukunftskanzlei gar nicht so nach dem roten Faden professionell gehandhabt. Und das veränderte sich in den letzten Jahren einfach dadurch, dass die Bedürfnisse der Menschen sich verändert haben. Aufgrund der Pandemie gibt es eine neue Rangfolge im eigenen Wertesystem und eine Transformation mit den ganzen Arbeitsplätzen. Ne? Also jetzt haben wir den Luxus, dass wir von überall aus arbeiten können. Dadurch verändert sich aber eine Arbeitskultur, die wir bewusst gestalten müssen, wenn wir wissen, wo wir hinwollen. Also wir haben eine ganz große Auswahl. Das heißt, der Unternehmer ist gefordert, tatsächlich eine Entscheidung zu treffen, was ist ihm wichtig, was tut ihm gut, welche Menschen braucht er dazu und wie kommt er dahin. Und erst wenn wir diese Strategieentscheidung getroffen haben, wo es in Zukunft hingehen will, dann haben wir jetzt im zweiten Schritt den Feel-Good-Management-Ansatz, wo wir tatsächlich in die Arbeitskultur beispielsweise konkret überlegen, was ist für uns wichtig, wie haben wir bis dato die Sachen gemacht und warum verändert sich das und wohin. Also ich gebe mal ein Beispiel. Nachhaltigkeit, nachfassen in der Steuerberaterbranche. Ja, der Mandant hat die Belege nicht eingereicht, der Klassiker. Ja, haben wir vielleicht 20 Jahre lang so gemacht.
Ja.
Doch die spannende Frage ist, wollen wir das in Zukunft noch so? Ist Deklarationsgeschäft überhaupt noch unser Zukunftsbusiness? Oder geht es mir um was ganz anderes mit der Kanzlei? Und das sind halt Fragen, die können wir nicht mehr verdrängen. Die sind wichtig, die zu beantworten. Deswegen starte ich mit einer Strategieausrichtung, gehe dann erst in die Maßnahmen und überlege, welche Maßnahmen sind dafür notwendig. Dafür brauchen wir sehr viel Klarheit. Das machen wir mit dem Coaching. Und dann überlegen wir, wer kann aus dem Team mit dem Feel-Good-Management-Ansatz operativ mit unterstützen, damit das nicht alles auf die Schultern der Partner oder Kanzleileitungen ist, sondern ich habe einfach festgestellt, dass es sehr, sehr viel Bedarf gibt in diesem Bereich und dass es nicht ausreicht, als Externer einmal im Monat reinzukommen, sondern da muss kontinuierlich jemand mit dabei sein, um vielleicht die Kommunikationskultur anzupassen, eine Feedback-Kultur zu integrieren, die Leistungskultur zu hinterfragen. Und dafür müssen wir Menschen mitnehmen. Und dieses Feel-Good-Management sorgt dafür, dass Menschen aus den Kanzleien von mir ausgebildet werden. Sie kriegen das Handwerkszeug. Und mit diesem Handwerkszeug unterstützen Sie nach den strategischen Zielen.
Jetzt haben wir ganz viel immer wieder gesagt, Kanzleien sind mehr wie Unternehmen, aber sind Steuerkanzleien denn trotzdem noch was, eine ganz andere Arbeitsumgebung für dich? Ist da noch was Besonderes, was dass die von anderen Unternehmen unterscheidet? Oder kann man da inzwischen keinen großen Unterschied mehr machen?
Also ich sehe da nach wie vor einen Unterschied, sowohl bei Ärzten als auch bei Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern. Okay. Die haben halt zum einen ein ganz anderes Mindset zu dem Thema Unternehmertum. Das sieht vielleicht in anderen Branchen anders aus. Und da sehe ich einen hohen Bedarf, aber eben auch, es gibt bestimmte Menschentypen, die in der Branche arbeiten, die wir halt also in der Führung nochmal anders mitnehmen müssen.
Das klingt sehr vorsichtig. Sag doch mal ein konkretes Beispiel oder geht das nicht?
Ja, also das konkrete Beispiel ist, also viele introvertierte, gewissenhafte Menschen oder stetige Menschen arbeiten in der Branche. Die haben aber dafür wenig Ideen, wie man was verbessern kann oder ja, oder die Ausrede ist auch, das haben wir schon immer so gemacht, die letzten 30 Jahre, wieso sollen wir jetzt Dinge verändern? Und das sind halt Persönlichkeitsstrukturen, die in der Personal- und Kanzleientwicklung unbedingt eine große Rolle spielen. Ich sage halt immer, die Kanzleiziele ist das eine, die Kanzleientwicklung das andere, aber das Personal, das müssen wir mitnehmen. Ja. Nicht nur fachlich, weil die haben den Fokus oft auf die Fachlichkeit, sondern eben auch auf die Persönlichkeitsstruktur. Und ohne Veränderung der Persönlichkeitspotenziale, die wir da in uns tragen, die einfach auch da sind, ja, erreichen wir häufig auch zum Beispiel den Grad der Digitalisierung nicht so schnell, wie wir uns das vielleicht wünschen.
Ist das dann deine Aufgabe oder die Aufgabe der Führungskraft zu sagen, wir haben das 30 Jahre so gemacht, aber es hat gute Gründe, dass wir jetzt was ändern müssen. Wir warten auf deinen Vorschlag oder so und so ist das denn jetzt. Also wie ist der Ablauf? Musst du das sagen? Muss der Chef das sagen? Und wie konkret wird es denn dann?
Also in der Beratung schreibe ich tatsächlich Konzepte, individuelle Konzepte für Kanzleien. Wie können wir Mitarbeiter mitnehmen, in welchem Tempo, mit welchen Maßnahmen? Und dann liegt es natürlich an der Führungskraft in der operativen Umsetzung, die Kommunikation mit aufzubauen.
Ja, du nennst ja Feel Good Management auch ganz klar einen strategischen Erfolgsfaktor. Ja, auf welche Bereiche wirkt sich das alles aus, deiner Meinung nach, wenn man das vernünftig aufsetzt? Ist das so ein losgelöstes Ding, so ein Extra wie ein Betriebsausflug oder sollte sich das durch alle Prozesse ziehen?
Das zieht sich durch alle Prozesse durch. Das hat einen größeren Hebel, als alle vielleicht im ersten Moment denken. In den letzten Jahren wurde viel Good Management, also alles hat zum Feel Good beigetragen. So ist das, also ich habe das Feel Good Management in die Branche reingetragen und man hat daraus viele bunte Blumensträuße gemacht. Ist nicht verkehrt, aber ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, dass wir aus der Tiefe heraus Ursachen erkennen, die uns davon abhalten, erfolgreicher zu werden. Vom finanziellen Umsatz bis hin zur kleinsten Veränderung des Arbeitsverhaltens von einzelnen Mitarbeitern. Also wir sind das Feel-Good-Management ist ein Strauß von unheimlich großen Wertesystemen. Und ich habe vorhin schon ein paar genannt, von der Leistungskultur über Führungskultur bis Kommunikationskultur und so. Das heißt, die Kanzleien, die waren bis dato immer so ein bisschen versteckt, haben sich nicht so nach außen hin präsentiert und plötzlich sollen sie sagen, ganz authentisch, wer sie sind und was sie ausmacht und sollen halt wirklich extrovertiert handeln. Das fällt vielen unheimlich schwer, aber man kann ja, die Möglichkeit besteht, auch introvertierte Kanzleien authentisch nach außen hin zu tragen, ist eine Sache der Kommunikation und des eigenen Werteverständnisses dahinter.
Also ich kann sagen, dass diese Möglichkeiten, sich selber darzustellen, sollte man als Kanzlei unbedingt nutzen. Auch die eigenen Werte kommunizieren lernen. Und manche Leute stehen davor und sagen, das kann ich nicht, das habe ich nie gelernt. Aber das kann man trainieren wie ein Muskel. Ne? Also dieses mit Selbstverständlichkeit so zu leben, wie du gerade erläutert hast, das ist, klappt vielleicht nicht beim ersten oder beim dritten Mal, weil wenn man es beibehält, ist es irgendwann eine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe noch einen anderen Spruch gehört, als ich sagte, ich kann jetzt, musste einen Termin beenden. Ich habe gesagt, ich nehme gleich einen Podcast auf. Ich habe gesagt, zu welchem Thema? Ich habe gesagt, ja, wir sprechen mit einer Expertin über Feelgood-Management. Und dann sagte mein Gesprächspartner, also ich muss ja auch mal arbeiten. Und dann habe ich gesagt, was meinst du denn damit? Und dann sagt er, wenn man sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, dann kommt man ja gar nicht mehr zum Arbeiten. Ich habe gesagt, das kannst du, glaube ich, so nicht sagen, aber ich frage sie mal. Melita, was sagst du denn zu so einem Spruch?
Ja, es gehört zum Unternehmertum dazu. Also wer sich als Unternehmer nicht wohlfühlt mit dem, wie die Ergebnisse sind, mit dem, wie sich eine Kanzlei entwickelt oder wie eine Kanzlei dasteht, dann hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht. Feelgood Management fängt damit an, sich zu überlegen, wofür stehen wir? Woran erkennt man uns? Steuerberatung kann doch jeder. Also warum soll ich ausgerechnet in die Steuerkanzlei? Also lass mich wissen, lieber Steuerberater, was dich ausmacht. Und daher, ich kenne viele Unternehmer, Querschnitt-Steuerberater, die keine Antwort auf diese Frage haben, weil das Business läuft ja. Ja, es kann sein, dass die Mandanten da sind. Allerdings reden sie alle über Fachkräftemangel. Und ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Das ist ein selbstgemachtes Thema. Das wird immer mehr aufgepusht und alle verstecken sich dahinter. Ich habe ja vorhin gesagt, ich nehme gerne den Zeigefinger und stecke mal die Wunden, die Finger in die Wunde. Also, warum hast du denn dieses Thema? Frag dich das. Die Ursache liegt in deiner Kanzlei, nicht in der Außenwelt.
Ich bin nicht so ganz deiner Meinung, weil ich glaube, dass es auch schwierig ist, nach außen zu transportieren, dass der Beruf des Steuerberaters eigentlich ganz cool ist. Der hat ein sehr eingestaubtes Image und eine unfassbar anspruchsvolle Ausbildung. Das ist auch nicht für jeden was. Also da kommen mehrere Sachen zusammen. Man kann nicht einfach sagen, du böse Kanzlei, brauchst nur einen Pool im Innenhof und dann wird alles besser oder so. Einfach ist es nicht, ne?
Nee, absolut nicht. Also ich bin da voll bei dir. Gerade weil die Ausbildung auch nicht für jedermann ist, ne? Und sehr anspruchsvoll ist, finde ich es ja umso wichtiger, die eigene Wertigkeit des Handels mit dem Unternehmen zu kommunizieren. Keiner braucht sich dahinter verstecken.
Ja.
Und ich glaube, das ist eher das Thema, denn du kannst dir vorstellen, Carola, ich habe viele Kanzleien bei mir, die ich betreue. Ich habe aber auch viele Menschen, die woanders kündigen und zu mir kommen und mich fragen, kennst du nicht eine Kanzlei, die?
Okay. So.
Und das ist für mich ein Thema, ich könnte da noch eine Firma aufbauen, mache ich nicht, komme ich in einen Interessenkonflikt, aber ich habe einen Pool von mindestens 100 Menschen, die einen Job suchen und die Steuerberatung gerade verwegern.
Okay. So. Die das verweigern, aus welchen Gründen? Haben die alle den gleichen Grund?
Unterschiedliche Gründe. Ja, die sagen, also ich will endlich mal 3 Wochen Urlaub machen. Ich kann ja nur immer zwischen den 10. und so Urlaub machen oder so. Ja.
Ja.
Und diese menschlichen Bedürfnisse spielen da schon eine ganz große Rolle. Aber man will auch nicht in eine Kanzlei, die nicht weiß, wohin sie sich entwickelt. Also es gibt Menschen, die möchten halt in eine stark digitalisierte Kanzlei. Und es gibt Menschen, die sagen, oh, ich fühle mich in der analogen Welt besser und so. Aber auch die digitalisieren ja. Ne? Also das heißt, die suchen sich schon explizit nach dem Werteverständnis von sich selbst. Manche lieben die Freiheit, manche wollen nur von zu Hause arbeiten, manche wollen nur Präsenz haben. Ne? Die wollen ins Büro gehen, die wollen mit Menschen zusammenarbeiten. Und daher ist es ja so wichtig, nur weil bei dir die hohe Freiheit ist, zu arbeiten, wann du willst, heißt das nicht, dass das in der Kanzlei nebendran anders oder gleich ist. Also ja. Auch da kann es ja durchaus sein, dass die vielleicht 3 Tage Homeoffice und 2 Tage Präsenz haben. Das hängt immer an diesen Bedürfnissen der Bewerber oder der zukünftigen Mitarbeiter. Und daher finde ich das ja gerade so wichtig, das zu kommunizieren.
Würdest du sagen, also sagst du, kennst buchstäblich 100 Leute, die gerade entweder wechseln würden, aber nicht wirklich in der Steuerbranche bleiben, wenn das so weitergeht? Kann man das so interpretieren?
Ja, ich habe viele, die in die Industrie wechseln. Nicht unbedingt immer wegen dem Gehalt, wie behauptet wird, sondern tatsächlich in der Hoffnung, dass sie diesen Stress mit den Fristen nicht immer haben. Als okay. Beispiel.
Ja.
Oder 3 Wochen am Stück mal Urlaub machen dürfen.
Also wenn eine Kanzlei so unter dem 10. in die Knie geht, dann kann die auch alle ihre Mandate auf Dauerfristverlängerung umstellen und die Leute aber zwingen, vorher abzugeben. Das kann das alles auch entschlacken, ne? Oder Leute, die LexOffice nutzen und eine ähnliche Software und ihre Umsatzsteuervoranmeldung selber machen. Also da gibt's immer noch auch noch andere Wege. Man muss nicht weglaufen, ne? Aber kann man sagen, dass du auf typische Baustellen triffst, wenn du jetzt sagst, die letzten 5 Kanzleien, die ich beraten habe, die hatten alle dieses und jenes Problem. Kann man da sowas sagen?
Ja, also die Partnerschaftskanzleien haben schon mal das Problem, dass sie sich nicht einig sind und nicht wissen, wohin sie gemeinsam wollen. Das finde ich als eine sehr gefährliche Sache und deswegen fange ich meistens bei den Partnern an, erstmal für Klarheit zu schaffen und auch mal auszusprechen, wo sie sich sehen, wohin sie wollen. Viele sind ja auch konfliktscheu, ne?
Wenn du mit einer Gruppe sprichst, also mit mehreren Partnern, und es ist einer dabei, der überhaupt nicht weiß, was du machst, und du hast, sagen wir mal, nur 3 Minuten. Ne? Wir haben jetzt eine halbe Stunde, aber du hast vielleicht für den nur 3 Minuten. Kann man den unmittelbaren und mittelbaren Nutzen klar machen von Feel Good Management? Kann man das schnell erklären? Oder was sagst du dann?
Ja, also genau. Also die Frage ist immer, wie zufrieden bist du mit der aktuellen Situation und hast du für dich einen Frieden in deiner Arbeit? Macht dir das Spaß und Freude? Und die meisten antworten, ja, die Steuerberatung und die Beratung macht mir Freude, aber das Ganze drumherum nicht. Und dann fange ich halt eben an der Wurzel an und sage, dann brauchen wir eine Partnerschaftsstrategiesitzung, um konkret mal die Aufgaben zu klären. Das ist ja schnell lösbar. Und da fängt viel Good Management an, weil da sage ich auch den Partnern, also wenn ihr untereinander kein viel Good Management, keine klaren Strukturen und keine klare Orientierung habt, dann zieht sich das über alle Ebenen in der Kanzlei durch. Und dann fängt das an, ein bisschen so zu arbeiten. Und im Regelfall braucht es auch 2 bis 3 Anläufe, bis sie verstanden haben, was es wirklich ist. Aber das können wir nur überspüren. Also Feel Good Management in der Interpretation und Assoziation ist immer der Obstkorb, Fitnessstudio-Beitrag. Aber wir gucken genau in die andere Richtung.
Ja, ja gut, wir lästern viel über diesen Obstkorb, aber wenn man ehrlich ist, es ist ganz nett, wenn es immer frisches Obst gibt und man sich nicht dabei kümmern muss, ne? Also das wollen wir mal, wir lästern über den Obstkorb, weil der so ein Klischee ist, aber schlecht ist der deshalb nicht, ne? Der ist eine schöne Ergänzung. Der zeigt, dass jemand an mich denkt, ne? Der will, dass es ein gutes Klima gibt. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, oder wie siehst du das Ding?
Absolut richtig. Also viele machen sich tatsächlich lustig. Und für mich ist das so, wenn es ist gut gemeint. Es ist eine Art von Wertschätzung und Respekt gegenüber dem anderen. Aber wenn das nicht gesehen wird und nicht gegessen wird, dann findet das natürlich im Erwartungsmanagement eine Enttäuschung.
Ja, klar. Das weiß ich gar nicht, ob das wirklich Obstkörbe gibt, die ignoriert werden. Das wäre ja wirklich ein Zeichen für ein brodelndes Kanzleiklima, oder?
Ich will es nicht an Obstkorb festlegen. Es gibt Menschen, die essen einfach kein Obst.
Ja.
Es kann auch ganz einfach sein.
Okay. Ich meine, wenn du jetzt ein größeres Team hast und die ignorieren konsequent den Obstkorb, meine ich, das ist auch ein Signal, oder? So meinte ich das.
Ja, es gibt Kanzleien, die haben mittlerweile Red Bull-Stationen oder andere Dinge.
Isst niemand mehr Kekse? Also,
ja. Also gerade so, wenn es zum 10. hingeht, da erlebe ich die dollsten Sachen. Es geht darum, die Bedürfnisse des Teams zu kennen. Ja. Und wenn der Obstkorb die Bedürfnisse nicht deckt, dann muss ich mir was anderes ausdenken. Und dann lasse ich doch lieber die eine Aktion und finde heraus, was braucht mein Team.
Mit dem Obstkorb-Beispiel habe ich auch nur versucht, so ein bisschen greifbar zu machen, dass es ja auch kleinere Sachen sein könnten.
Genau. Die,
kannst du uns ein Beispiel geben, so wie so eine kleine Veränderung in einer Steuerkanzlei im Alltag, im Arbeitsalltag, nicht unbedingt vorm 10., aber generell so in den üblichen Abläufen, dann doch eine große Wirkung haben kann, vor allen Dingen auf so Faktoren wie Mitarbeiterbindung und Motivation? Gibt es da Sachen, die du uns erzählen kannst aus deiner Praxis?
Ja, also es gibt zum einen, fällt mir gerade so eine Kanzlei ein, die hatten nie einen Pausenraum, ne? Und die legen noch Wert auf Präsenzarbeit und die haben alle am Schreibtisch gegessen. So saß jeder halt so an seiner Tastatur und konnte sich nicht mit anderen Kollegen austauschen. Und dieser Austausch, der fehlt ja seit den letzten Jahren sehr vielen Menschen. Und es wurde ein kleiner Frühstücksraum zusammengestellt aus den alten Schreibtischen und man hat das ein bisschen schön gemacht und schon kam eine ganz andere Stimmung auf, weil einfach die Menschen zusammengekommen sind, ne? Weil sie sich beim Mittagessen mal eine halbe Stunde Zeit genommen haben und nicht nur an der Kaffeemaschine gesprochen haben. Also das hat einen sehr positiven Effekt, aber eben auch, was jetzt gar kein Geld kostet und so, das sind einfach so die Kommunikation. Also ja. Feedback sich einzuholen, mal zu fragen, wie ist das bei dir angekommen und wie empfindest du eine bestimmte zwischenmenschliche Aktion, ja? Mhm. Also viele sprechen ja über Fakten und Fachlichkeit und wenige oder manche sagen, wir sind sogar eine Familie. Sehe ich anders. Eine Familie kann man sich nicht aussuchen. Die Kollegen kann man sich aussuchen, ja. Und wir sind halt keine Familie. Die Frage ist ja, wie kriege ich so ein Team? Ein Team-Spirit auch so wirklich eher angezündet, ne? Und das kann ich nur, indem ich erkenne, welche Menschen da sitzen und dass ich die immer wieder in die Kommunikation bringe und die Menschen darin stärke, auf sich herauszuwachsen, weil dann die innere Motivation steigt. Und wir sind ja Menschen, die selbstbestimmt handeln und denken wollen von der psychologischen Grundbedürfniskette. Und den anderen was aufzuzwingen, ist immer schwierig. Also hol dir Feedback ein, bevor du interpretierst. Frag lieber.
Ja, sehr gut. Apropos Fragen. Wir haben da noch einen goldenen Umschlag an dich geschickt. Hast du den noch?
Ja, ich zeige dich. Ich bin schon ganz gespannt, was da drin ist.
Ich auch, weil normalerweise diese Frage sich zwischen Olaf und mir aufteilt und wir vorher nicht wissen, wer drankommt. Vielleicht bin ich heute Olaf.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Okay, es wird spannend. Ich bin schon selber aufgeregt. Ah!
Okay.
Also die ging an Olaf. Worauf könntest du eher verzichten, Glück oder Humor?
Oh, da steht nicht Zufriedenheit zur Auswahl, nur Glück und Humor?
Ja.
Also Glück, finde ich, ist etwas, was man nicht so oft erlebt. Also Glück ist ja die höchste Form von einer Mischung aus einer guten Situation, Zufriedenheit, lauter Sachen, die passen. Aber Glück ist immer so ein vergänglicher Höhepunkt, während Zufriedenheit ein anstrebbares Ziel ist. Und Humor ist unerlässlich. Also wenn man bei manchen Sachen nicht lassen könnte, ne, lachen, also ich sag mal so, es ist eine schwierige Frage und für mich müssten das 3 Punkte sein, Humor, Glück und Zufriedenheit, dann wäre die Antwort sofort Zufriedenheit. Aber tatsächlich würde ich wahrscheinlich lieber jeden Tag ein bisschen schmunzeln, als ständig darauf hinzuarbeiten, irgend so ein kurzes Hoch zu erleben. Klingt etwas pragmatisch, aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wenn wir dem Glück hinterherjagen, wir nicht sehr zufrieden sind. Aber wenn wir an Zufriedenheit arbeiten, sind wir halt zufriedener und das ist das Stabilere für mich jetzt nach meinem Empfinden. Olaf würde das vielleicht ganz anders sehen, dann kann er ja nachher in den Kommentaren protestieren.
Bin ich sehr gespannt, Olaf. Ich will was lesen.
Das Ping, was gerade war, war übrigens Olaf, der dich herzlich grüßt und sich nochmal entschuldigt, dass er heute einen anderen Termin hatte. Der seht euch dann ja auf der Taxarena in Mainz und könnt mal Hallo sagen. Ne?
Auf ja. jeden Fall.
Ja, aber ich freue mich,
ganz liebe Grüße zu.
Ich freue mich, dass du das trotzdem mit durchgezogen hast. Und wir sind auch noch nicht fertig, ne? Denn ich wollte dich noch fragen nach ein paar praktischen Tipps, wenn jetzt Steuerkanzleiinhaberinnen und Inhaber zugehört haben und die sagen, okay, um zu entscheiden, ob Feelgood Management von einem Profi was für uns ist, würden wir lieber erstmal gucken, kann man irgendwas davon in der Praxis umsetzen und sagen, das wirkt bei uns? Ist das überhaupt die richtige Richtung für uns? Kannst du uns ein paar Tipps geben? Wie kann man denn anfangen, auszuprobieren, ob das die richtige Richtung ist?
Also ganz klein anfangen, bestenfalls mit den Zeitfressern. Zeitmanagement ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, für uns alle wichtiger als Geld derzeit. Und die Währung Zeit, da fange ich einfach an, also jeden einzuladen, zu gucken, was kostet mich immer wieder viel Zeit? Was sind meine Zeitfresser? Denn da, wo es Zeitfresser gibt, gibt es einfach Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit stiftet dann Demotivation, Stress und so weiter. Einmal für sich persönlich, aber einmal auch auf der Kanzleiebene. Also da kann man schon mal anfangen, das erste Bewusstsein dafür zu schaffen, wo verlieren wir Zeit und wie können wir das gemeinsam ändern? Und das ist auch schon der zweite Tipp. Keiner muss das alleine machen. Macht das bitte unbedingt zusammen. Mhm. Ja, das Problem, was ich habe, hat ja vielleicht mein Kollege oder meine Kollegin auch oder sogar auch die Führungskraft. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Tipp, den ich mitgebe. Keiner muss alleine entwickeln. Wir sind stärker, wenn wir das zusammen machen. Wir brauchen dafür einfach eine offene Kommunikation. Und hier ist halt das Thema, dass viele Angst haben vor Transparenz. Also wenn sie dann mitteilen, welche Zeitfresser sie haben, haben sie entweder Angst, kontrolliert zu werden oder abgewertet zu werden oder bewertet zu werden. Und da müssen wir sie im Mindset ein bisschen mitnehmen. Das heißt, Vertrauensvorschuss aufbauen und sagen, also warum machen wir das? Wir müssen Ziel definieren, nämlich für eine höhere Zufriedenheit, nicht nur bei dir, sondern halt im Team, bestenfalls auf der Kanzleiebene. Und wir verlieren ja klassisch sehr viel Zeit mit Mandanten, wenn wir denen hinterherrennen. Und dann wird uns bewusst, was haben wir da für immer wiederkehrende Ursachen? Und wenn wir das erkennen, dann schaffen das die Führungskräfte und Unternehmer, auch eine strategische Neuentscheidung leichter zu treffen.
Aber was machst du denn als Beraterperson, wenn du in der Kanzlei diese Prozesse unterstützt und dann stellt sich raus, es sind wirklich ein paar Personen die Zeitfresser, vielleicht weil sie sich nicht digital fortgebildet haben und sich irgendwie durchwursteln oder so. Das ist ja dann leicht eine ganz andere Ebene, auf der du dann unterwegs bist. Was machst du denn dann?
Ja, also ich habe ja den Vorteil, dass ich einmal auf der Beratungsebene unterwegs bin und dann als systemischer Coach und Change Manager Menschen mitnehmen kann. Ne? Also wir gucken einmal in den Kanzleikontext und einmal in der Persönlichkeitsebene der Mitarbeiter. Und diese Verbindung ist halt unheimlich wichtig. Denn wenn wir erkennen, also von 20 Leuten haben 3 ähnliche Zeitfresser. Das Beste ist halt, oder ja, klassisches Beispiel ist die unrealistische Planung, Tagesplanung oder Wochenplanung, ja. Und wenn wir einfach anders planen und ich unterstütze mit Methoden, wie das möglich ist, und das ist auch in Steuerberaterkanzleien möglich, dann wird das alles effektiver. Wir schaffen innerhalb kürzester Zeit ein höheres Ergebnis und werden dadurch zufriedener. Und dann diese fehlenden Pufferzeiten, die einfach an Arbeitsplätzen aufgrund der alten Arbeitskultur da ist. Wenn du 8 Stunden arbeitest, kannst du nicht 8 Stunden verplanen. Ne? Also musst du 6 Stunden planen und der Rest ist Puffer für unvorhersehbare Ereignisse. Und dann fängt da an, eine kleine Transformation und ein Bewusstsein zu entstehen. Und damit können wir erst in die nächste Weiterentwicklung gehen. Und das ist ja das, was Menschen oft nicht so mitkriegen oder mitgestalten können. Und deswegen sage ich, Zukunft, Entscheidungen treffen, Gestaltung mit bestenfalls Experten. Also ich kenne wenige Kanzleien, die das im Haus selber haben. Und drittens die Mitarbeiter mitnehmen und Klarheit schaffen mit sehr, sehr viel Vertrauensvorschuss. Und da haben halt viele nicht die Geduld oder wissen nicht, wie sie es machen sollen. Und deswegen braucht es hier eine Überlegung. Es braucht ein Budget, es braucht Maßnahmen, es braucht den vertrauensvollen Partner an der Seite. Und ich habe das oft so erlebt, weißt du, Carola, da laufen so verschiedene Menschen durch die Messe, gucken sich alles Mögliche an, wissen aber, die sind sehr zieldesorientiert. Sie sind einfach da, kehren zurück, so auch auf der letzten Messe. Und dann spreche ich draußen mit 5 Mitarbeitern und sagen, wir wissen gar nicht, was der Chef eigentlich von uns erwartet. Ich sage, hey, wieso seid ihr denn heute hier? Ne? Ja, wir sollten einfach mal herumlaufen. Also ich finde, das können wir uns sparen. Ideen mitbringen, wenn die Mitarbeiter keinen klaren Auftrag haben, ist schwierig. Also da auch wirklich, macht euch Gedanken, was ist das Ziel, ob ich Mitarbeiter auf eine Messe schicke oder auf eine Veranstaltung oder so. Also es ist einfach sehr, sehr wichtig, eine Klarheit zu haben, warum entscheiden wir bestimmte Dinge und welche Sinnhaftigkeit hat das. Also mir fehlt oft die Sinnhaftigkeit und da unterstütze ich, das rauszufinden.
Also das finde ich auch sehr schade, weil auf den Messen sind ja auch meistens genau die Anbieter von der Kanzleisoftware und den Lösungen, mit denen die sowieso arbeiten. Und die haben die Möglichkeit, Spezialfragen zu stellen, sich über Neuerungen informieren zu lassen, sich Abkürzungen zeigen zu lassen. Also zumindest das sollte schon immer das Ziel sein, aber das kann so ein Chef doch auch mitgeben, oder? Ah, hast du unsere Podcast-Tasse, ne? Lass uns mal.
Ganz genau.
Ja, Prost. Streng limitiert, nur für Gäste, auch auf den Taxarenen. Na, wer an unserem Live-Podcast teilnimmt, bekommt auch eine. Aber niemand, der nicht teilgenommen hat, kriegt eine, egal was ihr versucht. Wir hatten da schon so ein paar Kandidaten.
Es war eine schöne Überraschung übrigens, hat mich sehr gefreut.
Ja, ich habe mich gefreut, dass dir das Paket so gut gefallen hat. Ne?
Ja.
Ja. Es war auch, ich muss nämlich, leider müssen wir so allmählich mal zum Ende kommen, es war aber auch ein super spannendes Gespräch mit sehr viel Einblicken. Was ich sagen wollte ist, man muss nicht alleine dadurch. Man kann sich immer einen Profi holen, man kann immer irgendwo Fragen stellen auf den Branchen-Events bei LinkedIn oder halt auch zum Beispiel unter den Kommentaren zu so einem Podcast. Wir lesen ja alle mit.
Viele Partnerschaften trennen sich derzeit auch, weil sie ihre Konflikte nicht gelöst bekommen. Und die Konflikte, die geschluckt und ignoriert werden, die platzen irgendwann. Und dann sehen doch viele eher nur die Trennung, anstatt sich auf ein gemeinsames Ziel und Commitment zu konzentrieren und den emotionalen Ballast abzuarbeiten. Und dann höre ich auch immer wieder, ja, ich lese Bücher. Also sorry, jeder, der Bücher liest, um Gottes Willen, ich lese auch sehr, sehr gerne Bücher. Aber ich bin nicht Unternehmerin geworden durch die Bücher, sondern durch Handlung, durch Aktion, durch Entscheidung treffen, durch Erfahrung und durch Unterstützung. Und daher war das ein schöner Satz. Also erlaubt euch einfach, die Profis mitzunehmen, einzukaufen, zu testen. Und ja, sprecht mich unbedingt an. Egal, wo ihr mich seht, kommt auf mich zu. Ich bin ein offener Typ. Und ja, ihr findet auch nicht nur auf LinkedIn, ihr könnt auch unser Magazin runterladen. Da gibt es so viel Input zu diesen Themen.
Worüber sprecht ihr in eurem Podcast? Dann schicken wir doch die Leute mal einen Kanal weiter.
Ja, Text Talk, weil Werte zählen, da sprechen wir genau über Strategien, über Zukunftsausrichtung, über Gestaltung, über Feel-Good-Management, über viele Soft-Skill-Lösungen oder auch Erfahrungswerte von unseren Kunden.
Ja, der Podcast von Melita und unser Podcast freuen sich immer sehr über neue Abonnentinnen und Abonnenten. Wir freuen uns über jedes Like und über jeden Kommentar. Wir freuen uns sehr, dass du uns heute besucht hast, Melita. Vielen herzlichen Dank und wir sehen uns dann ja auf der nächsten Taxarena.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank dafür.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.